Ja, lieber Jason, lieber Ferdinand, Leonard, lieber Leonard, liebe Annika, liebe Lina, liebe Mia, liebe Alicia, liebe Kathleen, lieber Joshua, dahinter sitzt er nämlich, das habe ich verwechselt, liebe Anna und, wen habe ich vergessen? Lieber Matteo, Matteo, du sitzt hier drüben, genau. Heute ist euer Abschluss zum biblischen Unterricht. 2 Jahre habt ihr darauf hingefiebert, seid in die Gemeinde gegangen, habt den biblischen Unterricht teilgenommen und jetzt kommt es sozusagen, eure 2 Jahre kommen hier zum Ende mit dem biblischen Unterricht, mit dem Thema, was ihr euch ausgesucht habt, mit was füllst du dein Herz? Ihr habt in dieser einen Stunde darüber geredet. Wir haben gerade schon auch euer Ergebnis gesehen, was ihr an Social Media, Musik, Freunden, Essen und so weiter da reinschreibt. Und ich glaube, wir alle haben ja gerade beim Ausfüllen dieser Slido-Nachfrage auch irgendwie geschmunzelt, nachgedacht, überlegt, vielleicht auch innerlich sortiert. Ich weiß nicht, wer 19 Deppen sind, hat irgendjemand reingeschrieben. Genau, muss mir nachher mal erklären, was das ist, keine Ahnung. Gut, mit meiner Frau, mit Gemeinschaft, Beziehung, das kennen wir alles. Ja, aber mit was füllen wir denn eigentlich unser Herz? Und ich habe mich gefragt, nicht nur mit was füllen wir uns das Herz, sondern warum habt ihr euch diese Frage eigentlich gestellt? War das ein Thema, was Jens in den Raum geworfen hat oder was Elli aufgebracht hat oder wie seid ihr auf diese Frage gekommen? Und ich habe eine Vermutung. Ich habe die Vermutung, dass wir uns diese Frage stellen, weil wir überlegen, naja, mit was füllen wir unserem Herz? Was hat Priorität bei uns? Was und wem räumen wir Zeit ein? Wofür sagen wir, das ist wichtig, das lasse ich an mich ran, das bestimmt mich auch ein Stück weit, das beeinflusst mich, da ist meine Zeit, meine Energie, mein Geld, meine Kraft drin reingesteckt. Und vielleicht habt ihr in dem Zusammenhang, das könnt ihr jetzt gleich beantworten, auch über einen Bibelvers geredet. Es gibt nämlich einen Bibelvers, der eigentlich wie die Faust aufs Auge zu dieser Frage, was füllt dein Herz, betrifft. Und das ist im Sprüchebuch im 4. Kapitel, der Vers 23, da heißt es mehr als alles, hüte dein Herz, denn von ihm geht Leben aus. Und man nimmt ja dann an, ja, gerade auch als wir die Umfrage ausgefüllt haben, da gibt es wohl Dinge im Leben, die mir gut tun. Anderen helfen, lernen, Gemeinschaft, Freunde, Familie, also Sachen, die sinnvoll und gut sind. Und da gibt es vielleicht auch Dinge, die habt ihr euch wahrscheinlich nicht getraut zu schreiben, die eigentlich so Zeitverschwendung sind, so wenn wir jetzt mal in den Kategorien denken, wo wir sagen, ja, klar, viel Zeit vorm Fernseher, Computer verbringe ich auch, aber so richtig sinnvoll ist es vielleicht nicht. Und dahinter steckt ja eine Überzeugung. Wir denken, wenn wir die richtigen Sachen ins Leben reinstecken, dann kommt auch ein richtig gutes Leben raus. Und wenn wir doofe Sachen reinstecken, kommt ein doofes Leben raus. Und so ein bisschen ist da sicherlich auch was dran. Und so haben auch schon Leute zur Zeit im Neuen Testament gedacht. Und zwar Zeitgenossen von Jesus, die haben sich auch mal diese Frage gestellt, mit was füllen wir denn unser Herz, mit was verbringen wir unsere Zeit, was ist uns wichtig. Aber die haben eine andere Kategorie, nicht sinnvoll und Zeitverschwendung verwendet, sondern die haben gesagt, da ist was rein, sinnvoll. Und da ist was unrein, nicht sinnvoll. Die Juden wollten nämlich ein reines, ein aufgeräumtes Herz vor Gott haben. Und wenn jemand in den Tempel, in den Gottesdienst wollte, dann musste er gewisse Reinigungsriten und Rituale ausführen oder beachten, um dann eben Gott vorbereitet zu begegnen. Und man durfte dann gewisse Sachen nicht machen, musste Menschen oder Gegenstände, die unrein waren, vermeiden. Und vor allem die Schriftgelehrten und Pharisäer, die waren da besonders gut drin, weil die gesagt haben, nicht nur diese allgemeinen Gebote, die wir im Alten Testament haben, sind wichtig, sondern wir haben noch unsere Überlieferung, unsere Halacha. Da gibt es nämlich die Priester, die haben doch besondere rituelle Waschungen und das könnten wir doch auch machen, um besonders vorbereitet vor Gott zu kommen. Also haben sie das gemacht und gingen davon aus, das machen doch jetzt alle so. Jetzt war es nur so, dass Jesus und seine Jünger des Weges herkamen. Und die haben das einfach nicht gemacht. Die haben einfach gegessen, ohne vorher irgendwie die Hände rituell zu waschen und sich darauf vorzubereiten bei den Mahlzeiten. Und das ist ja auch euer Thema, Mahlzeiten, habe ich rausgehört. Essen, euer Thema. Also, die Schriftgelehrten und Pharisäer sind irritiert. Es gibt einen Streit zwischen ihnen und zwischen Jesus. Und sie sagen, hey, deine Jünger, die essen mit ungewaschenen, mit unreinen Händen. Was soll das denn? Kann doch gar nicht sein. Und dann gibt es so ein kleines Streitgespräch und hinterher kommt dann nochmal Petrus und eigentlich die ganzen Jünger zu Jesus und die wollen wissen, ja, wie ist das denn? Und daraufhin erklärt ihn Jesus zum Thema rein und unrein oder sinnvoll und Zeitverschwendung Folgendes, Matthäus Evangelium Kapitel 15. Da sagt Jesus, versteht ihr denn nicht, sagt er zu seinen Schülern, dass alles, was man durch den Mund in sich aufnimmt, in den Magen gelangt und dann wieder ausgeschieden wird. Was jedoch aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht ihn nicht unrein. Merkt ihr, lieben Butler, was da eigentlich gerade passiert? Jesus dreht den Spieß um. Jesus sagt, ihr müsst euch nicht vor einer bösen Welt, vor bösen Einflüssen von außen abschirmen. Ihr dürft nichts Böses in euch reinkommen lassen. Jesus dreht den Spieß her um und sagt, nicht das, was von außen in euch reinkommt, ist das große Problem, sondern das Problem steckt schon in euch drin. Was aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Wenn Jesus diese Frage stellen würde, mit was füllst du dein Herz? Ich glaube, dann würde er sie umdrehen und würde nicht sagen, mit was füllst du dein Herz, sondern was kommt denn aus deinem Herz raus? Und seine Antwort, die ist er sich auch klar, die kennen wir. Er nennt einige Beispiele und die sind wahrscheinlich auch so ein bisschen an die 10 Gebote gelehnt. Er sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, so eine allgemeine Zusammenfassung, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdung. Also nicht das, von außen an uns rankommt, ist das Hauptproblem, sagt Jesus. Nein, sondern das, was in euch drinsteckt. Ist ein hartes Urteil über die Schriftgelehrten und Pharisäer, die ja eigentlich alles tun, um jetzt ihre Hände zu waschen, um gut vor Gott dazustehen, sagt er, nee, bringt gar nichts. Ist aber auch ein hartes Urteil über uns heute. Und die Frage ist, wie gehen wir denn damit um? Wie gehen wir mit diesem Urteil Jesu um? Wenn Jesus von Herz spricht, dann spricht er meistens nicht von dem, was wir heute von Herz verstehen. Ich meine, wenn wir im Biologieunterricht oder beim Arzt sind und er redet vom Herz, da wissen wir, ja, das ist hier die Pumpe in unserer Brust. Aber sonst, wenn wir von Herz reden, dann reden wir auch eigentlich für einen Sitz von unseren Gefühlen oder als Zeichen für Liebe. Wenn wir Herzen abbilden, sind es ja auch meistens nicht dieses komische anatomische Herz mit seinen Aorta und rein und raus und so, sondern meistens ja auch einfach ein schönes gemaltes Symbol. Zur Zeit von Jesu war das auch so, dass das Herz oft als Symbol verwendet wurde, aber nicht nur als Sitz von Gefühlen, sondern es ging auch immer um das Denken, um das Wesentliche. Also das Herz war immer der Kern einer Sache. Du konntest sagen, was ist in deinem Herz? Dann heißt es, was ist in deinem Kern? Was steckt in dir, in deiner Person? Da geht es um deine Gefühle, da geht es aber auch um dein Denken, über deinen Willen, um deine Entscheidung. Das ist übrigens auch der Grund, warum diesen Vers, den ich ganz am Anfang kurz hatte, Sprüche 4, der in der Einheitsübersetzung heißt, mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus, von moderneren Übersetzungen wie der Gute Nachricht so übersetzt werden, mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Es geht also um unsere Gedanken, die über unser Leben entscheiden. Und Jesus sagt, in eurem Kern, in eurem Wesen, in eurem Herzen, ja, da ist was, was gar nicht so gut ist. Das ist das, sagt er, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht ihn nicht unrein. Jetzt muss man zugeben, das ist jetzt kein so super Wort für den Abschlussgottesdienst eines biblischen Unterrichts, zu sagen, hey, das Problem in eurem Leben ist das Böse in eurem Herzen. Ja, verkackt, vorbei, blöd, geht nach Hause und merkt euch, ihr seid Sünder. Das ist nicht so besonders ermutigend. Und man könnte ja auch wirklich verzweifeln und sich sagen, hey, es hat doch alles keinen Wert. Ich streng mich an, ich versuche Gutes zu machen und immer wieder merke ich trotzdem, da steckt was in meinem Herzen. Wir sind verdorbene Menschen und vielleicht fragst du dich, was will denn dein Gott mit mir eigentlich anfangen, wenn ich doch innerlich so bin? Und das Faszinierende, finde ich, ist, dass Jesus, der dieses nüchterne und auch irgendwie harte Urteil über uns Menschen fällt und sagt, das Problem steckt in euch drin, sich dann nicht abkehrt und sagt, und jetzt schaut, wo ihr bleibt, sondern im Gegenteil, er verbringt besonders viel Zeit mit den Menschen, die ganz offensichtlich dieses Problem haben. Die Sünder, die Pharisäer, die Zöllner, er bringt Zeit mit denen, wo alle Leute sagen, ja, wenn jemand wirklich daneben liegt, dann ist es genau der. Mit denen verbringt er viel Zeit. Und als er einmal wieder mit ihnen zu essen sitzt, ihr wisst, die Zöllner waren verhasst, weil sie mit den Römern zusammenarbeiten, dann waren andere Sünder dabei, das können Gerber gewesen sein, das können alle möglichen gewesen sein, Prostituierte, auf jeden Fall Leute, auf die die Gesellschaft herabgesehen hat. Da in Matthäus 9 wird uns das mal überliefert, da kommen nämlich auch wieder die Pharisäer und beschweren sich und sagen, hey, was machst du denn da, Jesus? Isst mit diesem Gesindel gesocks zusammen zu essen? Und da sagt Jesus, nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das Evangelium, die gute Nachricht für euch Butler und für uns alle, ist eben nicht, Gott liebt uns, weil wir ja doch irgendwie so toll sind im Innern. Sondern das Evangelium, die gute Nachricht ist, Gott liebt uns, obwohl wir auch Dinge falsch machen, obwohl es in unserem Herzen nicht immer gut aussieht und auch Böses hervorkommt. Und vielleicht hast du dir bisher gedacht, naja, also wenn ich dann aber Christ bin, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann füttere ich mein Herz mit Bibel, mit Beten, mit Gemeinde, mit guten Taten, mit Gemeinschaft mit anderen Christen und dann gehe ich in den Gottesdienst und dann wird es immer wieder und ganz schnell auch besser, dann wird mein Herz rein und alles wird super. Und das Faszinierende, finde ich, ist, dass Jesus das nicht so zu meinen scheint. Ich meine, er sagt diese Worte ja zu den Pharisäern und Schriftgelehrten und auch zu seinen Jüngern, die ja schon Jahre, vielleicht Jahrzehnte an Gott glauben. Und denen sagt er, ihr, die ihr schon länger an Gott glaubt und unterwegs sind, trotzdem sieht das in eurem Herzen so aus. Und das zeigt mir irgendwie, dass trotz allem, was auch an Gutem, was an Schönen, was an Kreativen Gott in der Schöpfung in uns reingelegt hat, wir sind alle wunderbare Geschöpfe. Gott sagt, wir sind sehr gut gemacht. Trotz diesem sehr gut gibt es auch etwas, was wir vielleicht eine dunkle Seite in uns nennen könnten. Diese dunkle Seite, ich glaube, die zeigt sich darin, dass es uns nicht immer so gelingt zu leben, wie wir es denn eigentlich wollen. Dass wir nicht immer so frei sind zu leben. Wir sind eher bestimmt von Sicherheit. Wir sind bestimmt von der Angst, zu kurz zu kommen. Uns fehlt das Vertrauen, dass Gott uns versorgt und weiß, was wir brauchen. Ich merke das in meinem Leben. Immer wieder schaue ich zuerst auf meine Ansprüche und auf die Dinge, die mir wichtig sind, bevor ich den anderen in den Blick nehme. Wir schauen auf uns, anstatt den Schwachen in den Blick zu nehmen. Wir geben den Bedürftigen vielleicht nicht ab, weil wir denken, ja, aber ich muss ja auch irgendwie über die Runden kommen. Wir suchen unseren Vorteil manchmal auf Kosten anderer oder wir sind gleichgültig gegenüber ihrer Not. Und wenn du diese Dinge jetzt bei dir auch vielleicht wahrnimmst und sagst, ja, gibt schon so Momente, da geht es mir vor allem um mich, dann ist das nicht ein besonders, dann bist nicht du besonders verdorben oder du bist der Einzige, der das hat, sondern dann zeigt das nur du und ich, wir brauchen Jesus. Wir brauchen seine Vergebung. Er ist unser Arzt, sagt er. All das, was an Krankem, an Gierigen, an Neidischen, an Missgünstigen, an unersättlichen Misstrauischen in uns steckt, das ist alles das, was uns nicht zu Gott hinführt, aber was Jesus kennt und womit wir zu ihm kommen können. Er kennt unser Herz, er kennt unser Wesen, Jesus kennt unsere Angst, unser Scheitern, unsere Scham, unsere Schuld und die gute Nachricht ist, er vergibt uns. Deshalb, ihr Lieben, ich lass das mal mit den 10 Namen aufzählen, sonst komme ich wieder durcheinander irgendwie mit euch, mit Ferdinand und Leonard, die hintereinander sitzen. Also, euch 10 Butlern, was wünsche ich euch? Ich wünsche euch zur Verabschiedung, dass ihr einfach jetzt, wo ihr 2 Jahre lang viele gute Gedanken gehört habt, dass ihr nicht alles vergesst, sondern dass ihr zumindest diesen einen Punkt festhaltet. Bei allem, was euch im Leben begegnen mag, bei allen Erfolgen, aber vielleicht auch bei allem Scheitern. Bei allen Niederlagen und bei allen Schwierigkeiten, denkt daran, dass Jesus euer Arzt ist. Dass er sagt, ich bin euer Arzt. Ich bin für die da, die auch krank sind. Und wenn du krank bist, wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du dich ihm zuwenden. Ich lade euch an, dran zu bleiben. An Jesus, an Gott. Jesus wird euch nicht weniger lieb haben, wenn ihr scheitert. Und er hat euch nicht mehr lieb, wenn alles super ist in eurem Leben und alles gelingt. In jeder Situation könnt ihr zu ihm kommen. In jeder Situation, wo ihr Mist gebaut habt, wo ihr Angst habt, wo ihr unsicher seid, er liebt euch von ganzem Herzen. Und deshalb, was das Füllen eures Herzens von außen angeht, lade ich euch ein, jetzt, wo ihr die Freiheit habt, freitags das zu machen, was ihr wollt, wo ihr sonntags nicht in den Gottesdienst kommen müsst, vielleicht lasst ihr euch doch ab und zu von Gott locken und einladen, mal vorbeizuschauen und dabei zu sein. Von dem, was wir von außen füllen können, kann schon auch was Gutes entstehen. Aber wie die Pflanze eures Glaubens, die ihr jetzt so gegossen habt in den letzten 2 Jahren, weitergeht, ob sie wächst oder gedeiht, ja, da habt auch ihr so ein bisschen was in der Hand davon. Und was dieses Füllen von außen eures Herzens angeht, da lade ich euch ein, bleibt an Gott, bleibt an Gemeinde, bleibt an der Jugend dran. Also, und vertraut in allem Jesus, denn er ist euer Arzt und bei allem Komischen in unserem Herzen kann er und wird er uns heilen. Amen.